Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
Am anderen Ende der Leitung in New York sitzt Florian Kramer, Experte für Influenza-Viren, derzeit an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York beschäftigt, aber auch seit kurzem Professor für Infektionsmedizin an der MedUni Wien, und das ist schon bemerkenswert. Herr Dr. Kramer, wie werden Sie diese Arbeit auf zwei Kontinenten bewältigen?
Ja, momentan ist die Aufteilung 20-80 geplant, das heißt 20% in Wien, 80% hier. Das ist mal für den Start, wir sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das lässt sich relativ leicht machen, und zwar nicht jetzt übers Telefon oder über den Atlantik, sondern wirklich auch damit, dass ich in Wien präsent bin. Natürlich lassen sich viele Dinge über Zoom regeln, über Online-Aktivitäten regeln. Aber ich glaube, das braucht schon wirklich auch eine Präsenz in Wien, um das alles aufzubauen. Und ja, ich werde auch immer wieder für Wochen in Wien sein. Das ist der Plan mal fürs Erste.
Sie bauen gerade ein neues Labor auf. Was nimmt da am meisten Zeit in Anspruch?
Naja, der Umzug ist jetzt nicht so tragisch. Ich bin gerade dabei, mich nach einer Wohnung umzusehen in Wien zur Miete. Ja, jetzt momentan, ich glaube, das ist weniger tragisch. Was natürlich viel Aufwand braucht, ist, in Wien das Labor aufzubauen. Da ist viel Bürokratisches dabei. Da müssen jetzt Anträge gestellt werden, damit man alle möglichen Sachen im Labor machen darf. Natürlich brauche ich jetzt ein Team. Also ich bin gerade dabei, Leute zu interviewen. Die MedUni hat mir dabei einen Mitarbeiter zur Seite gestellt, der mir da wirklich hilft. Das ist super. Das ist alles gerade am Laufen. Ich glaube, wo ich viel Zeit investieren werde, ist, mich wirklich mit Kollegen in Wien zu treffen, mal zu besprechen, wie man kollaborieren kann, was alles schon gemacht wird, wo Hilfe benötigt wird, wie man Synergien entwickeln kann, wie man gemeinsam Projektanträge schreiben kann. Und ich glaube, das ist das, wofür ich wahrscheinlich erstmal viel Zeit aufwenden werde. Und natürlich, dass man das Team in Wien trainiert, sobald die alle eingestellt sind, und dass man mal mit ein paar Projekten loslegen kann. Also ich glaube, die meiste Zeit wird wirklich dafür verwendet werden, dass man das Netzwerk aufbaut und dass man schaut, dass da Synergien entstehen.
Einer breiten Öffentlichkeit sind Sie als Kommunikator während der Pandemie bekannt geworden. Sie waren auf Twitter aktiv, Sie haben hunderttausende Follower. Sind Sie heute noch genauso präsent und aktiv auf Social Media wie damals zur Hochzeit der Pandemie?
Genauso viel nicht. Also das wissen vielleicht weniger Leute, aber ich habe am Anfang der Pandemie im ersten Jahr und auch im zweiten Jahr dann halt in zweiwöchigen Intervallen Newsletter geschrieben, die ich am Anfang eben an meine Familie, an meine Freunde geschickt habe. Das hat sich aber dann über Facebook sehr weit verbreitet, und da waren dann viele Leute, die bekommen haben. Das war viel Arbeit, weil ich mir da wirklich jede Woche beziehungsweise dann jede zweite Woche global das Infektionsgeschehen angeschaut habe und das zusammengefasst habe, die Impfstoffentwicklung und so weiter und so fort. Twitter war natürlich am Anfang sehr, sehr wichtig, gerade hier in den USA, weil von der Regierung beziehungsweise der CDC, also vom Gesundheitsministerium sozusagen, sehr wenig verlässliche Information kam, und da habe ich mich sehr bemüht. Ich kommuniziere nach wie vor viel über Twitter. Zwischendurch war es mal ein bisschen sketchy. Ich glaube, in einer Art und Weise erholt sich Twitter wieder. Also ich hatte jetzt in den letzten paar Wochen wirklich wieder gute Diskussionen auf Twitter. Aber grundsätzlich interessiert mich Wissenschaftskommunikation sehr. Und ich bin auch immer wieder froh, wenn Medien auf mich zukommen, wenn es Interviews gibt und man wirklich auch darüber reden kann, was es jetzt gerade für Probleme gibt. Masern ist zum Beispiel gerade ein Riesenproblem in Österreich, das man angehen muss. Und ich glaube, das hilft schon, wenn das wer anspricht und dann am Sonntag in der Zeitung ein Interview ist, wo man eben darüber spricht und die Leute das lesen.
Qualitätssicherung, Evidenz, das sind in der Wissenschaft hohe Güter, aber in der Politik und auch in den Medien gibt es immer wieder Vertreter, die sich um Evidenz weniger scheren als andere. Wie gehen Sie damit um? Ist das ein Problem?
Jein. Einerseits diese Diskrepanz, dass es immer wieder auch Wissenschaftler gibt, die Meinung haben, die vielleicht von dem abweicht, was der Großteil der Leute in dem Feld denken. Mit dem muss man umgehen und das ist oft auch gut, weil es Diskussionen anregt. Andererseits, es kommt darauf an, was das für Meinung ist und ob die Meinung auf Fakten basiert. Na, wir hatten das während der Corona-Pandemie, dass da Leute gab, die vielleicht nicht so sehr auf Fakten basierend Dinge gesagt haben, die nicht richtig waren. Man muss da den österreichischen Medien zumindest aber ein Kompliment machen und das betrifft auch die Boulevardmedien, dass das eigentlich ganz gut gehandelt wurde. Also so Randstimmen, die im Prinzip Unwahrheiten verbreitet haben, das kam in sehr wenigen Medien vor, muss ich ehrlich sagen, was jetzt die Wissenschaft betrifft. Natürlich gibt es von der politischen Seite immer wieder so Meinungen, wo Dinge auftauchen, die absolut keine Hand und Fuß haben und dann weiter verbreitet werden. Das ist natürlich problematisch. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Wissenschaftler, der Fakten weitergibt, und einem Politiker ist halt, als Wissenschaftler hat man es auch ein bisschen leichter. Ich glaube, wir können Aussagen treffen über Dinge, die wir wissen, aber wir sind nicht unbedingt die Leute, die dann Handlungen setzen müssen, um quasi die Situation in der Bevölkerung zu verändern oder zu verbessern. Und ich glaube, das ist das Komplexe mit der Politik. Die müssen sich das von allen möglichen Seiten anschauen. Ja, wenn eine Pandemie ausbricht, der Virologe wird sagen, ja, wir müssen die Verbreitung des Virus eindämmen. Ein Lockdown ist vielleicht eine gute Idee. Ein Politiker muss sich das von unterschiedlichen Seiten anschauen, ob das wirklich eine gute Idee ist und wie man, wenn das andere Probleme bereitet, diese Probleme auch behebt. Ne? Also ich glaube, die Politik hat da eine recht schwierige Rolle zu spielen im Notfall und wenn es zu so einer Ausnahmesituation kommt. Und das macht eben die Kommunikation der Politik schwieriger. Ich glaube, wie gesagt, die wissenschaftliche Seite hat es da leichter.
Der öffentliche Diskurs verschiebt sich gerade. Anfangs herrschte ja die Überzeugung, dass die Pandemie-Maßnahmen Leben retten. Aktuell dominiert eher die Wahrnehmung, dass die Schutzmaßnahmen vor allem eine Belastung sind.
Ja, das ist eine Diskussion, aber ich habe das international gesehen. In New York hatten wir am Anfang eine wahnsinnig starke Welle mit wahnsinnig vielen Toten. Wir reden da, kommt dann darauf an, ob man jetzt nur die offiziellen zählt oder ob man die inoffiziellen Toten auch zählt, weil es gab ja nicht genug Möglichkeiten zu testen am Anfang. Wir reden da von 15.000 bis 25.000 Toten in der ersten Welle in der Stadt. In Italien, in Oberitalien hat es so ähnlich ausgeschaut. Wie viele Tote gab es in der ersten Welle in Österreich? Und die wenige. Und man hat da sehr gut reagiert und mit diesen Lockdowns die erste Welle, die wirklich richtig problematisch hätte sein können in Österreich, die hat man abgefangen. Später kann man darüber reden, wie gut das gehandelt wurde oder wie schlecht das gehandelt wurde. Aber ich glaube, man muss sich das auch anschauen. Da sind viele Leben gerettet worden. Und natürlich gibt es da politische Streitereien darüber, ob das jetzt gut war, ob das jetzt schlecht war. Aber ich glaube, gerade am Anfang hat Österreich sehr gut reagiert.
Sind Wissenschaftsfeindlichkeit und Impfskepsis in den USA genauso verbreitet wie in Österreich oder in Europa?
Diese Dinge sind globale Probleme. Also das ist ein Problem, gerade mit der Impfskepsis im deutschsprachigen Raum. Das ist ein sehr starkes Problem. Das hat man vielleicht sogar in anderen europäischen Ländern weniger. Aber auch hier in den USA ist das stark ausgeprägt. Das kommt halt darauf an, wo man ist. Ne? Das kommt auf die politische Polarisierung drauf an. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, das wir momentan haben. Das ist alles politisch geworden und das war eben nicht so. Wenn man 15, 20, 30 Jahre zurückgeht hier in den USA, war die Republikanische Partei genauso wissenschaftsbegeistert wie die Demokratische Partei. Und jetzt haben wir eben diese Aufteilung zwischen, ja, die Demokraten sind für Wissenschaft und die Republikaner sind im Prinzip dagegen. Und das ist aber Blödsinn. Und das, so eine ähnliche Aufteilung findet halt in manchen europäischen Ländern mittlerweile auch statt. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt. Wir müssen diese Polarisierung aufheben. Wir müssen die Wissenschaft aus der Politik wieder rausnehmen. Weil Wissenschaft sollte mit Politik nichts zu tun haben. Es sollte wirklich egal sein, ob ich bei den Grünen bin oder in der FPÖ. Mir soll es wichtig sein, dass meine Wähler oder die gesamte österreichische Bevölkerung so gesund wie möglich ist. Und das sollte egal sein, ob ich jetzt Politiker bei den Grünen bin oder Politiker bei der FPÖ. Ich sollte mich dafür einsetzen, dass die Leute, die mich wählen, sich zum Beispiel gegen Masern impfen lassen sollen. Das hat mit Politik, sollte das nichts zu tun haben. Da geht es um das Wohl der Bevölkerung. Und zu dem Punkt müssen wir wieder zurückkommen. Das sollte einfach nicht politisch sein und das sehe ich als das große Problem.
Ihnen ist die Einbindung der Bürger und auch der Jugend in die wissenschaftliche Arbeit wichtig. Was dürfen sich die Wiener von Ihnen erwarten? Sie haben mit den Virus Hunters schon ein Beispiel erwähnt bei Ihrer Präsentation.
Ja, ich glaube, dass sich da sehr viel entwickeln lässt. Die Virus Hunters sind einfach ein Beispiel, das wir hier in New York umgesetzt haben, wo man Schüler auch hier aus Schichten, die im Normalfall eben in Wissenschaft unterrepräsentiert sind, in Forschung einbinden, in Virusüberwachung einbinden. Die werden dann sehr begeistert, was Virologie betrifft und Wissenschaft betrifft. Und das strahlt auch auf deren Familien ab, auf deren Communities ab. Das ist halt ein Beispiel. Aber da gibt's so viel interessante Dinge, die man in Wien umsetzen könnte, von der Überwachung von, weiß nicht, Stechmücken zu allen möglichen, wenn es zum Absterben von gewissen Vogelarten kommt, wo man Vogelgrippe vielleicht schneller detektieren kann. Da gibt's sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Das muss man erst ausarbeiten. Aber ich glaube, das ist eben wichtig, dass man die Leute mit einbindet und dass man die früh mit einbindet. Und ich glaube, es geht auch oft darum, wenn man die Leute mit einbindet und sie die ein bisschen auskennen, dann ist Wissenschaft oder was wir kommunizieren, nichts mehr Fremdes. Und ich glaube, das ist oft das Problem. Da kommt irgendwas, das kennt man nicht, das ist fremd und dann hat man Angst davor oder man vertraut dem Ganzen, der ganzen Sache nicht, weil, ja, das ist neu und da kenne ich mich nicht aus und weiß man nicht, was die da machen. Aber wenn man die Leute einbindet und früh mit Technologie in Berührung bringt, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da sehr viel Arbeit an Schulen macht, dann ist das eben nichts mehr Fremdes, nichts mehr Neues. Dann kennt man das. Vielleicht findet man es fad und gar nicht so interessant, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr was, vor dem man Angst haben muss. Und ich glaube, das wäre wichtig. Und ich glaube, das andere, was mir ein bisschen auffällt, und ich habe da vielleicht ein bisschen einen Vorteil. Ich bin wissenschaftlich nicht in Österreich aufgewachsen. Das heißt, ich habe kein schönes wissenschaftliches Deutsch. Viele meiner Kollegen haben das. Die haben ein wirklich schönes wissenschaftliches Deutsch. Das habe ich nie gelernt. Ich bin auf Englisch wissenschaftlich aufgewachsen. Und wenn ich jetzt auf Deutsch Wissenschaft kommuniziere, dann verwende ich eine relativ einfache Sprache dafür, weil ich es auch nicht besser weiß. Und ich glaube, das ist hilfreich, wenn man manchmal Leuten zuhört, die über Wissenschaft reden, über das, was sie machen, und man dann die Hälfte als Otto-Normalverbraucher nicht versteht, dann kommt das irgendwie oft so rüber, als ja, die reden da jetzt über irgendwas und irgendwie das ist von oben herab und ich verstehe die Hälfte nicht. Obwohl man viele Sachen auch so ausdrücken könnte, dass es eben jeder versteht. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, die wir als Wissenschaftler lernen müssen, dass man das wirklich so ausdrücken, dass das allgemein verständlich ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man das vereinfachen muss, sondern einfach mit normalen Worten beschreiben. Ich glaube, da ist eine Barriere da, die man auch leicht überbrücken könnte.
Lässt sich eine Karriere wie die Ihre eigentlich planen?
Nein, glaube ich nicht. Also da war sehr viel Zufall und sehr viel Glück dabei und ich glaube, das ist grundsätzlich bei vielen Leuten so, dass eben viel Zufall und Glück mitspielt bei einer Karriere. Ich habe natürlich eine sehr gute Ausbildung an der BOKU genossen. Ich war eine tolle Mentorin gehabt, die Reingard Grabherr, die ist nach wie vor an der BOKU aktiv. Die hat mir immer sehr viel Freiraum gelassen. Ich habe dort sehr viel gelernt, also was die technische Seite betrifft, die Ausbildung war toll. Und ich wollte dann weg, also ich war immer in Österreich und ich war nie auf Erasmus und ich wollte dann irgendwo anders hin und habe mich dann halt blind beworben und immer gedacht, ich habe an Influencer gearbeitet damals, ich bewerbe mich jetzt einfach bei den, weiß ich nicht, 18 besten Influencer-Labors weltweit. Und ich hatte dann drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre in Frankreich gewesen, in Grenoble, eine andere in Wisconsin. Und eben eine Möglichkeit in New York. Und meine Frau hat dann gesagt, nach Frankreich geht sie nicht und nach Wisconsin sowieso nicht. Und dann sind wir nach New York gegangen. Und das war wirklich ein Glücksgriff, weil ich bin im Labor von Peter Palese gelandet hier. Und der ist natürlich auch ein super Mentor. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber auch wahnsinnig viele Chancen bekommen, dass ich meine Ideen umsetze und unabhängig arbeite und habe wahnsinnig viel Unterstützung bekommen. Also da ist viel Glück dabei und viel Unterstützung von anderen Leuten, die wirklich an einen glauben. Also ich glaube, planen kann man das alles nicht.
Was würden Sie jungen Kollegen, Kolleginnen, Medizinern raten, die von einer internationalen Laufbahn träumen?
das auf jeden Fall zu machen. Also wie gesagt, wenn man das Interesse hat und wenn man wirklich den Enthusiasmus für Wissenschaft hat und die Energie reinstecken will, dann sollte man das machen. Man sollte weggehen, man sollte sich woanders was anschauen und man sollte nicht Nein sagen, wenn sich Chancen eröffnen. Man sollte Dinge einfach machen. Vielleicht gar nicht so stark durchdenken und durchplanen, wie jetzt die Karriere ausschauen soll, sondern einfach das machen, was einen interessiert und die Chancen wahrnehmen, die man kriegt. Und es gibt genügend Chancen. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Und wichtig ist natürlich auch, dass man viel harte Arbeit reinsteckt. Also man darf sich nicht vorstellen, dass eine wissenschaftliche Karriere gut funktioniert, wenn man 38,5 Stunden Woche macht. Ich glaube, da ist halt auch, spielt auch viel mit, dass man wirklich die Arbeit reinsteckt, dass man am Wochenende arbeitet, ehrlich gesagt, dass man die Stunden reinsteckt. Also das kommt alles zusammen. Man muss Glück haben, man muss Leute haben, die an einen glauben und einen unterstützen, aber man muss wirklich auch den Enthusiasmus mitbringen und die Arbeit reinstecken.
Aus Sicht eines Mediziners, der in den USA tätig ist, was ist an der MedUni Wien attraktiv?
Da gibt es sehr viele Dinge. Also die MedUni Wien und auch das AKA sind sehr gut und die haben auch international einen sehr guten Ruf. Es gibt wahnsinnig viele Kollegen dort, die während der Pandemie davor und auch jetzt wahnsinnig spannende Dinge machen. Sehr gute Virologen, aber auch Epidemiologen. Ich habe auch viel mit Kollegen dort gearbeitet während der Pandemie. Und das ist natürlich sehr interessant. Da wird auch jetzt gerade viel investiert in Anlagen, wo man dann Impfstoffe zum Beispiel herstellen kann oder Therapeutika, also GMP-Anlagen. Da wird viel investiert in neue Infrastruktur, um eben mit Infektionskrankheiten, mit Pathogenen zu arbeiten. Und es ist viel Enthusiasmus da. Also das ist einmal sehr, sehr wichtig. Es ist ein guter Platz, um ein europäisches Netzwerk aufzubauen. Also ich sehe das jetzt nicht nur als Österreich, ich sehe das als europäisches Projekt für mich. Da wird es auch viele EU-Projekte mit Partnern in anderen europäischen Ländern geben. Also ich glaube, die MedUni ist super aufgestellt, um als Plattform für sowas zu dienen.
Donald Trump wird vielleicht bald wieder gewählter US-Präsident. Was würde sich für Sie und Ihr Fachgebiet durch seine Wiederwahl ändern?
Das könnte durchaus viele negative Auswirkungen haben. Wir wissen nicht, wie das genau weitergeht hier, gerade mit Virologie. Es gibt da viel politische Einflussnahme momentan mit allen möglichen Regelungen, die möglicherweise beschlossen werden. Es gibt politische Anstrengungen, im Prinzip die Forschungsförderung für Infektionserkrankungen zu drosseln. Also da kann sich viel ändern, das kann man jetzt schwer vorhersagen. Aber wie gesagt, ja, mit dem Präsidenten ändert sich da einiges an Policy. Grundsätzlich ist es schon so, dass die politische Einflussnahme eher gering ist, was jetzt die Forschung betrifft, was individuelle Forscher oder Universitäten betrifft. Aber natürlich viel Forschungsförderung kommt von den National Institutes of Health, also der NIH. Und die wird natürlich direkt von der Politik finanziert und da nimmt die Politik schon viel Einfluss. Und man weiß nicht, was da kommen wird, wenn Trump wieder an die Spitze kommt. Andererseits muss man auch sagen, Operation Warp Speed und die Entwicklung der Covid-Impfstoffe oder zumindest einen großen Teil davon, das geht auch auf Trump zurück. Also da ist damals sehr, sehr viel investiert worden, da sind Milliarden investiert worden. Also man weiß nicht genau. Das ist, glaube ich, bei Trump die Geschichte. Es ist sehr unberechenbar. Das macht es schwer zu planen. Da gibt es natürlich viele andere politische Dinge, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Das sind alles meine persönlichen Meinungen. Aber was den Wissenschaftsbetrieb betrifft, ist das wirklich schwer vorherzusagen.
Herr Dr. Kramer, danke für das Gespräch, Ihre Zeit und Grüße nach New York.
Danke sehr.
Das war der Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.